Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 43. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh.
Stellt euch mal vor, ihr sitzt an eurem Schreibtisch und seid mitten in einem wichtigen Termin. Plötzlich zieht ein stechender Schmerz durch euren Kopf, als ob jemand einen Schraubstock um eure Schläfen gelegt hätte. Eure Sicht wird verschwommen und ihr spürt Übelkeit aufsteigen. Dies ist kein gewöhnlicher Kopfschmerz. Es ist eine Migräne, eine neurologische Erkrankung, die das Leben von Millionen Menschen weltweit beeinträchtigt. Migräne ist nicht nur ein starker Kopfschmerz, sie geht oft mit einer Vielzahl von Symptomen einher, die das tägliche Leben der Betroffenen stark beeinträchtigen können.
What's new?
Tatsächlich wissen wir gar nicht so viel über Migräne, wie wir sollten, um Erkrankten bestmöglich zu helfen. Die Wissenschaft untersucht beispielsweise immer noch, wie die Kopfschmerzen entstehen und warum sie meist einseitig sind. Forscher haben einen bisher unbekannten Mechanismus entdeckt, der Migräneanfälle auslöst, was neue Therapieansätze ermöglichen könnte. Die Studie identifizierte Proteine, die während einer Migräne mit Aura freigesetzt werden und mit dem Liquor, also dem Nervenwasser, zu Schmerzsignalnerven transportiert werden. Insbesondere zum Trigeminusganglion an der Schädelbasis. Die Ergebnisse erklären teilweise, warum Migräne oft einseitig auftritt, da die Proteine hauptsächlich in das sensorische System einer Seite gelangen. Die Forschungsergebnisse basieren auf den Untersuchungen an Mäusen und MRT-Scans des menschlichen Trigeminusganglions, wobei Ähnlichkeiten zwischen Mäusen und Menschen vermutet werden. Die Forscher hoffen, dass die identifizierten Proteine zur Entwicklung neuer präventiver Migränebehandlungen beitragen können. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass weitere Forschung notwendig ist, um diese Erkenntnisse auf den Menschen zu übertragen. Aber was genau ist Migräne und was verursacht sie und wie kann man sie behandeln? In dieser Folge von Mission Gesundheit werden wir das herausfinden.
Experte der Woche.
Mein Experte heute ist Dr. Boris Kukowski. Dr. Kukowski ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. Seine Ausbildung absolvierte er als Assistenzarzt in neurochirurgischen, neurologischen und psychiatrischen Abteilungen. Nach seiner Anerkennung als Facharzt arbeitete er mehrere Jahre als Oberarzt in der Abteilung Klinische Neurophysiologie der Universität Göttingen und war danach als Neurologe und Psychiater in einer Gemeinschaftspraxis in Göttingen tätig. Seit dem 1. Juli 2021 arbeitet er als Arzt im Neurozentrum Dr. Klemperer in Hildesheim. Herr Kukowski, vielen Dank, dass Sie da sind. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, was vielen Menschen im wahrsten Sinne des Wortes Kopfschmerzen bereitet, und zwar Migräne. Das ist ein sehr komplexes Thema und ich möchte ein bisschen mit Ihnen die Oberfläche ankratzen und vielleicht in ein oder zwei Ebenen tiefer eintauchen. Es ist ja so, dass die Migräne scheinbar in den letzten Jahren zugenommen hat. Also in 2023 haben ca. 38% der Deutschen mehrmals im Monat unter Kopfschmerzen gelitten. Und 2021 waren es nur 34%, also die Tendenz klar steigend. Bei 4% schmerzt der Kopf sogar täglich. Aber lassen Sie uns erstmal mit den Grundlagen anfangen. Was ist eine Migräne und wie unterscheidet sie sich vom gewöhnlichen Kopfschmerz?
Ja, herzlichen Dank zunächst mal für die Einladung in diesem Podcast. Ich freue mich sehr. Also das ist so, der gewöhnliche Kopfschmerz ist erstmal für sich genommen kein Begriff der medizinischen Klassifikation, ne? Gemeint sein dürfte hier der Kopfschmerz vom Spannungstyp, den die meisten schon einmal erlebt haben dürften, der ja meist an Stirn und Schläfe lokalisiert ist oder so von helmartiger Anordnung, oft von so dumpf drückendem Charakter und mit einer leichten bis höchstens mittelschweren Intensität. Und dann kann man vielleicht mal ein Schmerzmittel einnehmen und dann klingt der auch wieder ab und dadurch ist die Belastung für den Einzelnen gering. Die Migräne dagegen ist, sage ich mal, ein ganz anderes Universum, eine komplexe Angelegenheit. Die besteht ja im Vordergrund mal aus wiederkehrenden Attacken. Die können mehrere Tage andauern. Und die sind durch den häufig einseitigen, häufig starken bis sehr starken und oft pulsierend hämmernden Kopfschmerz geprägt. Tatsächlich aber ist das Bild noch deutlich komplexer, denn dieser Kopfschmerz ist eingebettet in eine Vielzahl weiterer Symptome. Und dazu gehört eine Hochregulation, eine zum Teil extreme Hochregulation der Empfindlichkeit gegenüber äußeren Reizen, wie Licht, Geräusche, Gerüche, die in der Summe viele Betroffene dann einfach dazu zwingen, sich zurückzuziehen in eine absolut reizarme, ruhige Umgebung. Auch Übelkeit und oder Erbrechen gehören häufig zur Attacke dazu. Und dies alles führt dazu, dass Migränetage häufig hochgradig beeinträchtigte bis sogar verlorene Lebenstage sind. Ja? Dann nächste Stufe der Komplexität, sage ich mal. Bereits kurz vor Beginn der Kopfschmerzen erlebt rund ein Viertel der Betroffenen eine sogenannte Aura, auf die wir, glaube ich, später noch im Detail eingehen wollen. Deshalb sei hier nur erwähnt, dass es sich meist um Sehstörungen handelt, mit Flimmern, Zackenlinien, Blitzen, Gesichtsfeldeinschränkungen. Dies über eine Dauer von 20, 30, maximal 60 Minuten. Und letztlich, was auch den Betroffenen seltener bekannt ist, kann es schon Stunden oder einen Tag vor Beginn der Kopfschmerzen zu Vorbotensymptomen kommen. Und da finden wir solche Dinge wie häufiges Gähnen, Heißhungerattacken, Stimmungsschwankungen und anderes mehr. Und manche Patienten, die sozusagen eine Aufmerksamkeit dafür entwickelt haben, sind durchaus in der Lage, diese eigentlich ja recht unspezifischen Symptome recht zuverlässig tatsächlich als Beginn ihrer Migräne zu erkennen. Und insofern haben wir es bei der Migräne mit einer komplexen neurologischen Erkrankung, mit einer vielfältigen und variablen Symptomatik zu tun, die eben weit über den Kopfschmerz hinausgeht und die zu einer gravierenden individuellen Beeinträchtigung führen kann. Der Punkt ist, wenn wir jetzt wirklich verstehen wollen, was Migräne eigentlich ist, dann müssen wir den Blick über die Attacke hinaus erweitern. Man kann das vereinfachend so ausdrücken, dass Menschen mit Migräne ein etwas spezielles Gehirn haben, das sich in einer gewissen Weise von demjenigen gesunder unterscheidet. Es zeigt nämlich auch im Intervall, also zwischen den Attacken, eine leicht erhöhte Empfindlichkeit auf Außenreize, die jemand ohne Migräne einfach ausblenden und wegdrücken könnte. Und dies wiederum führt dazu, dass das Migränegehirn ständig ein wenig überaktiv ist und dementsprechend auch viel Energie benötigt. Und wenn man das denjenigen im Gespräch so erklärt, dann bestätigen die das häufig so als Gefühl, dass ihr Gehirn nie wirklich zur Ruhe kommt. Und aus dieser Anfälligkeit, die sich ja immer wieder dann in Migräneattacken entlädt, folgt die Konsequenz, dass man eben besonders gut auf sich achten muss, dass man sich die Energie auch regelmäßig wieder zuführt und nicht etwa im Alltagsstress Mahlzeiten auslässt, dass man bestimmte Außenreize stärker dosiert oder begrenzt Ruhepausen einlegt und so weiter. Also wenn man dieses Prinzip einmal verstanden hat, dann kann man erst eigentlich im Alltag sein Verhalten entsprechend anzupassen versuchen.
Sie haben es schon kurz angerissen. Es gibt sogenannte Trigger, Auslöser, die bekannt sind, die eine Migräneattacke hervorrufen können, wie Licht oder Gerüche. Ich weiß von Frauen, die bei jedem Menstruationszyklus Migräne bekommen. Welche Auslöser gibt es denn noch?
Also auch eine komplizierte Fragestellung. Ne? Ist nicht einfach. Wenn man also im Gespräch mit den Leuten, die fragt, was löst bei ihnen denn so die Migräne aus, nicht? Dann hört man immer wieder dieselben Schuldigen, kann man schon von vornherein so annehmen. Das ist Stress und Wetter, nicht? Das sagen die meisten. Dann aber auch, genau wie Sie sagten, Menstruation, Veränderungen im Tagesrhythmus, Veränderungen des Schlafverhaltens, unregelmäßige Mahlzeiten. Das sind also häufig Dinge, die mit einer Veränderung oder einer Störung des Gleichgewichts der Körperfunktionen verbunden sind. Und das ist tatsächlich etwas, was das Migränegehirn einfach nicht so gerne mag. Allerdings, jetzt kommt's, in den allermeisten Fällen handelt es sich um eine lockere Korrelation. Man hat wirklich zahlreiche Studien dazu unternommen und gefunden, dass auch Trigger, die subjektiv mit hoher Überzeugung als Auslöser angeschuldigt wurden, bestenfalls manchmal und keineswegs zuverlässig dann die Migräneattacken wirklich auslösten. Und wir vermuten, dass das daran liegt, dass eben mehrere Dinge zusammenkommen müssen, damit dann letztlich die Migräne entsteht. Nicht? Und das relativiert sehr deutlich die Bedeutung einzelner Trigger und macht es auch für die Einzelnen so schwer, dann wirklich ein Muster dahinter zu erkennen. Ja? Also auch die, die sagen, ja, Stress ist bei mir eindeutig ein Auslöser. Ne? Wenn man das sozusagen mal sorgfältig dokumentieren würde, dann könnte man hinterher im Kalender sagen, aber schauen Sie mal da, da hatten Sie eine sehr stressige Situation, aber keine Migräne, hier auch und keine Migräne und hier Stress, aber schon eine Migräne. Also die Korrelation ist sehr locker. Es gibt dann aber tatsächlich Ausnahmen, bei denen es dann tatsächlich so ist, dass ein bestimmter Trigger sehr zuverlässig die Migräne auslöst. Und das ist zum Beispiel der Fall bei denjenigen Frauen, deren Migräneattacken ausschließlich oder fast ausschließlich in Zusammenhang mit der Menstruation auftreten. Und manchmal sind es auch andere individuelle Trigger, die diejenigen dann auch meistens zuverlässig erkennen. Was häufig ein Problem ist und was man denjenigen gut erklären muss, damit sie das verstehen und integrieren, ist, dass eine Migräneattacke, wie schon erwähnt, häufig mit Vorbotensymptomen beginnt. Nicht? Stunden oder auch schon einen Tag vor den Kopfschmerzen. Und hier kann es zu Verwechslungen kommen. Sagen wir mal, jemand bekommt abends Heißhunger auf Süßes und isst eine Tafel Schokolade. So, dann wacht er am nächsten Morgen auf und hat volle Migräneattacke. Dann wird er dazu neigen zu denken, dass die Schokolade schuld ist an der Migräne. Und vielleicht wird er sogar die Schokolade aus seinem Leben verbannen und sagen, das löst bei Migräne aus, muss ich darauf verzichten. In Wirklichkeit aber war dieser Heißhunger schon Teil der Migräneattacke selbst. Ja, das war ein Vorbotensymptom. Ne? Mhm. Und solche Beispiele gibt es mehrere. Und da muss man diejenigen eben entsprechend beraten und informieren. Nicht? Also insgesamt kann man sagen, dass die Bedeutung einzelner Triggerfaktoren wahrscheinlich eher überschätzt wird.
Die Diagnose einer Migräne, ist die rein anamnestisch, also sprich durch die Erzählung des Patienten?
Ja, ganz genau, ganz genau. Also wir stützen uns bei der Diagnose rein auf die Anamnese, auf die Gesprächsführung. Es gibt keinen Marker, ja, der keine Untersuchung, die das Vorhandensein beweist oder ausschließt, nicht? Und im typischen Fall, also im typischen Fall jedenfalls, ist auch keine ergänzende Bildgebung erforderlich.
Macht man es aber in der Abklärung? Also wenn jetzt jemand mit einer starken Migräne kommt und heftigen Symptomen, wie auch immer die aussehen mögen, dient ein MRT des Gehirns zur Abklärung, dass man doch irgendwie ein Tumorgeschehen ausschließt?
Nein, eigentlich nicht. Nicht? Im typischen Fall, also wenn man wirklich das klassische klare Bild einer Migräne vor sich hat, benötigt man keine Bildgebung. Nicht? Die kommt eigentlich nur dann ins Spiel, wenn Sie irgendwo einen Verdacht haben, dass da etwas untypisch ist, dass es vielleicht doch keine Migräne ist. Ne? Aber man muss sagen, die meisten, die ich so sehe, die kommen und erzählen eine Geschichte, die reicht Jahre bis Jahrzehnte zurück. Nicht? Mhm. Immer wieder mit Attacken, dazwischen aber wieder eine völlig unauffällige Funktion im Leben, nicht? Und da würde man ja irgendwie einen Tumor nicht vermuten.
Ja. Jetzt ist ja so, wir haben es vorhin kurz mal angesprochen, Fia Quantius hat letztes Jahr einen Bestseller geschrieben, Bombenkopf. Und darin geht es um ihre Geschichte mit der Migräne, mit einer Aura, unter die sie auch leidet, seit ihrer Kindheit, mit Übelkeit, Lähmungserscheinungen, Halluzinationen. Was ist genau eine Migräne mit Aura und warum ist das so schlimm?
Also eine Aura ist prinzipiell ein neurologisches Symptom, das vollständig reversibel ist, normalerweise innerhalb von 60 Minuten. Ja, das habe ich schon gesagt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen nebulös. Ne? Im typischen Fall besteht die Aura ausschließlich aus Sehstörungen, die in der Regel so in der Mitte des Gesichtsfeldes beginnen, sich über ein paar Minuten zur Seite hin ausdehnen und dann häufig so eine C-Form, so einen Bogen annehmen. Und die Sehstörungen bestehen dann eben aus so Zackenlinien, aus Blitzen, aus Flimmern und aber auch einem zentralen Gesichtsfelddefekt. Ja, so dass sie dann natürlich auf einer Autofahrt rechts ran müssen und das abwarten müssen. Ja, oder sie können auch in aller Regel ihre Berufstätigkeit nicht fortsetzen, ja, wenn sie da diese ausgeprägte Sehstörung haben. Und deutlich seltener kommen solche Art neurologische Symptome auch auf anderen Sinnesgebieten dazu. Zum Beispiel die nächsthäufigere Manifestation wären Gefühlsstörungen. Ja. Da beschreiben diejenigen dann Kribbeln, Taubheit, beginnt meistens an der Hand, dehnt sich dann so allmählich über den Arm aus, erreicht oft die untere Gesichtshälfte. Das wäre so eine weitere Manifestation. Dann kann es auch zu Sprachstörungen kommen, dass diejenigen die Worte nicht rausbringen oder denen fallen die Worte nicht ein. Und damit hätte man dann schon, sagen wir mal, 99% der Auren abgedeckt von der Manifestation her. Noch seltener kommen natürlich tatsächlich auch Störungen anderweitiger, höhergradiger Hirnfunktionen dazu, wie Sie sie offenbar beschrieben haben. Also vielleicht Störungen der Wahrnehmung, des Erkennens, des Lesens und sehr selten eben tatsächlich auch motorische Störungen, dass eine regelrechte Lähmung der Extremitäten eintritt. Schlimm in dem Sinne ist es in den allermeisten Fällen ja nicht, weil sich die Symptomatik ja komplett wieder zurückbildet. Aber es ist natürlich eine Belastung. Ich kenne sowohl diejenigen, die dann mit ihrer Aura-Symptomatik im Laufe der Zeit relativ gelassen umgehen und sagen, das kenne ich und ja, da muss ich eben pausieren und warte das ab. Ich kenne aber auch diejenigen, die sagen, also die Aura, die ist ja wirklich für mich viel schlimmer als der Kopfschmerz. Den Kopfschmerz würde ich vielleicht aushalten, aber die Aura ängstigt mich immer wieder. Also das ist schon sozusagen noch ein zusätzlicher Aspekt von Belastung im gesamten Migräne-Kontext.
Und wenn wir jetzt in die Therapie einsteigen, welche nicht-medikamentösen und medikamentösen Therapieformen gibt es denn?
Ja, bei der medikamentösen Therapie würden wir ja mal unterscheiden zwischen Akutmedikamenten und vorbeugenden Medikamenten. Und wenn für die Akutbehandlung Schmerzmittel wie, Ibuprofen oder ASS ausreichen, ist das ja auch völlig in Ordnung. Wenn sie aber nicht ausreichen, und das ist ja wirklich häufig der Fall, dann sollten auch konsequent migränespezifische Substanzen eingesetzt werden. Und das sind im Wesentlichen die sogenannten Triptane. Und dies sind Medikamente, die uns schon seit 30 Jahren zur Verfügung stehen und die wir bei Beachtung gewisser Gegenanzeigen als überaus sichere und verträgliche, gut wirksame Medikamente kennen. Leider zeigen uns repräsentative Umfragen, dass die Triptane immer noch erstaunlich selten verordnet werden. Und dann gibt es eben die Medikamente, die wir zur Vorbeugung von Migräneattacken einsetzen. Wenn jemand typischerweise mindestens 3 Migräneattacken pro Monat erleidet, die Alltagsfunktion deutlich beeinträchtigen. Das wäre so ein Vorschlag für so ein Cut-off, wo man dann über die Prophylaxe sprechen kann. Und wenn wir jetzt diese Gruppe noch einmal näher analysieren, dann finden wir hier einerseits klassisch konventionelle Tablettentherapien, die schon viele Jahre bis Jahrzehnte im Gebrauch sind und die auch in der Leitlinie als Substanzen mit guter wissenschaftlicher Basis beschrieben werden. Hier haben wir so ein bisschen die Besonderheit, die wir den Betroffenen im Gespräch immer gut erklären müssen, um Missverständnisse zu vermeiden, dass all diese Medikamente eigentlich mal für andere Einsatzgebiete in der Medizin entwickelt wurden, sodass wir hier einen Beta-Blocker finden, ein Antidepressivum, ein Epilepsie-Medikament und andere mehr. Und wenn man das nicht gut erklärt, dann sagen die Leute hinterher, warum soll ich ein Epilepsiemittel nehmen? Ich habe doch Migräne. Und relativ neu auf dem Markt, seit 5-6 Jahren, sind jetzt aber Medikamente zur Vorbeugung, die erstmals spezifisch für die Migräne auch entwickelt wurden und die biologische Wirkung eines Signalmoleküls namens CGRP blockieren, das nach Erkenntnissen der letzten Jahrzehnte eine zentrale Rolle in der Migräneentstehung hat. Und diese Antikörper werden so als Pen alle 4 Wochen oder monatlich unter die Haut gespritzt. Eine andere Substanz kann in 3-monatigen Abständen als Infusion gegeben werden. Und das war für uns schon doch ein großer Fortschritt, dass wir jetzt auch neue und innovative Optionen zur Verfügung haben.
Ja, sehr spannend. Lassen Sie uns über Verhaltensänderungen sprechen. Also wenn jetzt unsere Zuhörer lernen, okay, ich habe Heißhunger und habe das immer der Schokolade dann zugeschrieben. Aber wenn ich jetzt dieses Anzeichen des Heißhungers merke, ich bin Migränepatient, was kann ich denn machen, um möglichst der Migräne aus dem Weg zu gehen?
Also das ist natürlich eine Idealvorstellung, ne? Wenn wir sagen würden, jemand merkt Vorbotensymptome und wir könnten dann irgendwie therapeutisch intervenieren, um der Person sozusagen den ganzen Rest zu ersparen. Ja? Da sind wir noch nicht sehr weit gekommen. Ja? Es gab eine kürzliche Studie, die einen bestimmten Wirkstoff, der in den USA schon zur Behandlung des Kopfschmerzes auf dem Markt ist, eben in dieser Vorbotenphase eingesetzt hat und geschaut hat, in wie viel Prozent können wir da die nachfolgende Symptomatik irgendwie modifizieren, ne? Und der auch, sagen wir mal, ganz gute Ergebnisse demonstriert hat. Das muss allerdings bestätigt werden, nicht? Das reicht jetzt noch nicht aus, um da wirklich eine Konsequenz zu ziehen, ne? Also das, was Sie meinen, ist ja eher, wie verhält sich die Migräne betroffene Person sozusagen auf längere Sicht, nicht? Wie kann sie ihr Verhalten so steuern, dass möglichst sich die Anzahl der Migränetage, die Schwere der Migräne mittelfristig reduziert, nicht? Das ist die Frage.
Gibt es da allgemeingültige Lebensstilveränderungen, die anzuwenden sind?
Ja, es gibt auf jeden Fall Empfehlungen, die auch evidenzbasiert sind, nicht? Die eine gute wissenschaftliche Basis haben und die wir im Grunde genommen jeder betroffenen Person empfehlen, nicht? Also nicht nur den ganz stark Betroffenen, die dann vielleicht Medikamente zur Vorbeugung bekommen, sondern auch überhaupt allen, ja? Und wenn man so will, die gedankliche Basis ist wiederum die, dass wir sagen, Ihr Gehirn hat so ein bisschen ein Turbo, es ist überaktiv, ne? Sie müssen ein bisschen achten auf sich, Sie dürfen sich nicht zu sehr überanstrengen, Sie dürfen nicht zu oft ans Limit gehen, Sie sollten an Ruhepausen denken, Sie sollten eine Entspannungstechnik erlernen und dann natürlich im Alltag auch einsetzen. Und hier empfehlen wir in der Regel die progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen. Sie sollten regelmäßig Ausdauersport betreiben, nicht? Der müsste dann allerdings, um zu wirken, tatsächlich auch dreimal die Woche über 40 Minuten gehen. Das ist jetzt nicht für jeden so die ganz mögliche Option, nicht? Aber man kann ja doch manchmal mehr verändern, als man so auf den ersten Blick meint.
Ne? Ja, aber es ist sehr spannend, weil diese regelmäßige Bewegung mindestens dreimal die Woche ist für viele Krankheiten präventiv förderlich. Also ob das Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, andere Erkrankungen des Gehirns wie Demenz und so weiter.
Ja, richtig, völlig richtig.
Hat man festgestellt, dass regelmäßige Bewegungen, 40 Minuten scheint wirklich so die Schwelle zu sein, gut für Herz und Gehirn sind.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Man würde denjenigen sagen, haltet möglichst einen regelmäßigen Rhythmus ein, nicht vermeidet starke Schwankungen, auch im Schlaf-Wach-Rhythmus, lasst keine Mahlzeiten aus, nicht, weil das Gehirn nicht die Energie wieder zugeführt bekommen muss. Ich kenne Betroffene, die tatsächlich am Wochenende um dieselbe Uhrzeit aufstehen wie werktags, nicht, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass ansonsten die Migränehäufigkeit oder das Migränerisiko steigt, nicht? Und das sind so die Empfehlungen.
Hat Alkohol einen Einfluss?
Also es gibt, denke ich, ganz selten Personen, die sagen, Rotwein triggert bei mir zuverlässig die Attacke, sind aber, glaube ich, nur Einzelfälle.
Lassen Sie uns zum Abschluss nochmal gemeinsam in die Zukunft schauen. Was glauben Sie, welche Rolle könnte die personalisierte Medizin in der zukünftigen Migränebehandlung spielen und gibt es da schon innovative Ansätze?
Also das ist natürlich ein erstrebenswertes Ziel, ja, jetzt bezogen auf die Migräne. Wenn wir vor Beginn einer Medikation, sagen wir zur Vorbeugung, an irgendeinem Marker feststellen könnten, ob jemand reagieren wird oder nicht, ob jemand ansprechen wird. Ja. Denn all diese Therapien, auch die modernen, erfordern doch in der Regel, sagen wir mal, mindestens 3 Monate Zeit oder sagen wir 3 Monate Zeiteinsatz, bevor man irgendwie sagen kann, hilft jetzt oder hilft nicht, weil Migräne auch ohnehin eine sehr variable Angelegenheit ist, ne? Und wenn man dann zwei solche Therapieversuche hintereinander durchführt, dann haben wir schon 6 Monate, ne? Und wenn man da vorher an irgendwas festmachen könnte, was vielleicht optimal geeignet wäre, das wäre natürlich hilfreich. Da sind bisher alle Versuche, solche Kriterien abzugrenzen, nicht gut verlaufen. Ja, sind bisher hat man es versucht an irgendwelchen klinischen Parametern, ja, oder auch an Laborparametern, an Provokationsstudien mit dem CGRP. Also das ist bisher nicht erfolgreich verlaufen. Insofern so eine ganz konkret begründete Hoffnung habe ich da im Moment nicht.
Ja gut, aber wir haben einiges mitgenommen. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Zeit und den spannenden Austausch. War sehr interessant. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut.
Die Fakten der Folge.
Im Jahr 2023 litten etwa 38% der Deutschen mehrmals im Monat unter Kopfschmerzen, was einen Anstieg im Vergleich zu 34% im Jahr 2021 darstellt. 4% der Betroffenen leiden sogar täglich unter Kopfschmerzen. Der gewöhnliche Kopfschmerz ist oft vom Spannungstyp, der dumpf und drückend ist, meist an Stirn und Schläfen auftritt und leicht bis mittelstark ist. Die Migräne charakterisiert sich durch wiederkehrende, einseitige und starke bis sehr starke pulsierende Kopfschmerzen, die mehrere Tage andauern können. Begleitend treten oft Übelkeit, Erbrechen und eine erhöhte Sensibilität gegenüber Licht, Geräuschen und Gerüchen auf. Etwa 1/3 der Migränepatienten erlebt vor Kopfschmerzen Sehstörungen wie Flimmern oder Blitze, das nennt sich dann Aura. Aura kann auch andere neurologische Symptome wie Kribbeln oder Sprachstörungen umfassen. Symptome wie Heißhunger oder Stimmungsschwankungen können Stunden oder Tage vor der Migräneattacke auftreten. Häufige Trigger sind Stress, Wetterveränderungen, Menstruation, Veränderungen im Schlafrhythmus und unregelmäßige Mahlzeiten. Die Korrelation zwischen Triggern und Migräne ist oft locker. Ein einzelner Trigger führt nicht immer zuverlässig zu einer Migräneattacke. Schmerzmittel wie Ibuprofen und migränespezifische Medikamente können Patienten helfen. Für häufige Attacken gibt es klassische Medikamente, zum Beispiel Beta-Blocker oder Antidepressiva. Aber auch neuere spezifische Migränepräparate, die monatlich gespritzt oder vierteljährlich infundiert werden. Lebensstiländerungen wie regelmäßige Entspannungstechniken, Ausdauersport und Stressmanagement können Betroffenen helfen. Regelmäßige Bewegung, mindestens 3-mal die Woche, 40 Minuten, wird empfohlen. Ich veröffentliche mein erstes Buch. Wer diesen Podcast schon länger hört, weiß von meinem Ziel, gesund alt werden zu wollen. Dafür scheue ich keine Mühen und Mittel. Von radikalen Ernährungsumstellungen über präzises Glukosetracking bis hin zum Marathonlauf. Ich habe alles ausprobiert. In meinem Buch, das am 10. Oktober 2024 erscheint, gebe ich euch tiefe Einblicke hinter die Kulissen dieser Mission und teile meine Einsichten, Erfolge, aber auch Misserfolge. Vorbestellen könnt ihr es über den Link in den Shownotes. Ihr habt Fragen dazu? Schreibt mir gerne auf LinkedIn. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Und schreibt uns an podcast@cerantec.de. Was habt ihr für Fragen? Was wolltet ihr schon immer einmal wissen? Ich bin gespannt auf eure Gedanken.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder: leichte Mahlzeiten bei heißen Temperaturen. Bei hohen Temperaturen arbeitet der Körper bereits hart, um die Körpertemperatur zu regulieren. Schwere, fettige oder stark gewürzte Mahlzeiten können eine zusätzliche Belastung für das Verdauungssystem darstellen und den Körper überhitzen. Leichte Mahlzeiten hingegen, die reich an Wasser und Ballaststoffen sind, lassen schneller und effizienter verdauen. Das verhindert ein unangenehmes Völlegefühl und reduziert die Wahrscheinlichkeit von Verdauungsbeschwerden. Und bestimmte leichte Lebensmittel haben einen natürlichen Kühlungseffekt auf den Körper, was besonders bei heißen Temperaturen angenehm ist. Hier mal ein paar Lebensmittel, die der Körper gut verträgt, wenn draußen die 30 Grad erreicht werden. Obst wie Wassermelone, Orangen, Beeren und Trauben sind nicht nur erfrischend, sondern enthalten auch viel Wasser, was zur Hydratation beiträgt. Sie liefern zudem wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Rohes Gemüse wie Gurken, Karotten, Paprika und Tomaten sind ebenfalls wasserreich und enthalten wichtige Nährstoffe. Ich persönlich mag auch immer leichte Salate mit frischem Gemüse, etwas Obst und magerem Protein, wie zum Beispiel Hähnchenbrust oder Tofu. Und wer den Podcast schon länger hört, weiß, dass bei mir Natur- oder griechischer Joghurt nicht fehlen darf. Denn der ist leicht verdaulich, liefert Probiotika für eine gesunde Verdauung und hilft bei der Kühlung. Also ein Random Reminder in dieser Woche: leichte Mahlzeiten bei heißen Temperaturen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Cerantec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.